Und hier ist wieder der Podcast vom Astrophysiker Erik Wischnewski. Ich grüße Sie, ich grüße euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal möchte ich über extrasolare Planeten oder wie wir einfach nur kurz sagen, Exoplaneten sprechen. Zur Abgrenzung zu den Sternen sei kurz auf die braunen Zwerge hingewiesen, die sich zwischen einem normalen Stern, die kleinsten davon und kühlsten sind die M-Zwerge, also Hauptreihensterne, die man ja auch Zwerge nennt, der Spektralklasse M, und eben den Planeten, wobei die großen, riesigen Gasplaneten, wie zum Beispiel Jupiter, ja dann die andere, also von dem Planeten dann die Seite ist, die am dichtesten an die Sterne heranrückt. Aber zwischen diesen kühlen Sternen, die noch keine Planeten sind, und diesen riesigen Gasplaneten, die noch keine Sterne sind, gibt es eine Gruppe dazwischen, und das sind die sogenannten braunen Zwerge. Und das ist die Gruppe nach theoretischen Berechnungen der zentralen Kernprozesse zwischen 13,6-facher Jupitermasse. Also Jupiter ist eindeutig noch ein Planet. Und 75. Über 75 Jupitermassen, so besagt es die Theorie, darf man davon ausgehen, dass es im Zentrum Wasserstoffbrennen gibt, wo also Wasserstoff zu Helium verbrannt wird oder fusioniert. Das sind dann auf jeden Fall Sterne, die auf der Hauptreihe des Hertzsprung-Russell-Diagramms erscheinen. So, und was ist mit der anderen Grenze? In diesem Bereich, also wenn es mehr sind als 13,6 Jupitermassen, dann haben wir auch ein Wasserstoffbrennen, eine Fusion, aber nicht von dem normalen atomaren Wasserstoff, sondern von dem Deuterium. Das ist dann D-Brennen, also statt H-Brennen für Wasserstoff, also Deuterium. Das bringt auch ein bisschen Energie, aber eben nicht so viel, dass man von einem normalen Stern sprechen kann. Man nennt die dann eben braune Zwerge. Ne? M-Zwerge, die sind eigentlich schon sowas wie dunkelrot. Also wir haben ja so gelb die Sonne, die anderen lasse ich mal gleich weg. Dann gibt es orange Sterne, rote Sterne, man kann sagen auch dunkelrot und dann eben braun. Die sind im Grunde genommen kaum noch zu sehen, weil sie ja auch so, die sind ja auch sehr kühl. Aber im Infrarotbereich kann man sie detektieren. Ne? So, das sind also braune Zwerge, das sind also eher noch Sterne als Planeten. Und dann kommen wir eben in den Bereich, wo wir dann allmählich zu den Exoplaneten kommen. Und da haben wir nun mittlerweile, ich habe also hier mal eine Zahl vom 11.09.2020, da waren das 4.281 entdeckte Exoplaneten in insgesamt 3.163 Sternsystemen. Aber diese Zahl wächst und wächst und wächst und das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich jetzt in diesem Moment, wo ich das bespreche, nochmal nachschaue, wie viele es jetzt sind. Denn in dem Moment, wo Sie das hören, sind es schon wieder mehr. Und wenn Sie es dann ein paar Wochen oder Monate später sich dasselbe nochmal anhören, sind es noch mehr. Ne? Also man kann das gar nicht aktuell halten, gebe ich mir jetzt auch gar nicht die Mühe jetzt. Also deutlich über 4.000 Planeten und in über 3.000 Systemen. Das heißt also, ein System hat auch durchaus mal mehr als nur ein Exoplaneten. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Systeme, wo wir einen Exoplaneten bisher nur gefunden haben, dass der auch nur einen hat. Wir haben halt nur einen davon bisher entdeckt. So, diese Exoplaneten teilt man in Größen ein. Ja, das kann man so ähnlich machen wie bei der Erde, wie bei unserer Sonne auch. Wir haben ja zumindest die kleinen Gesteinsplaneten und die großen Gasplaneten. Und es gibt auch so eine Feinklassifizierung nach dem Radius der Sterne, Planeten bei den Exoplaneten. Und man orientiert sich daran dann, was an den Planeten, die wir hier bei uns haben, also Mars als den kleinsten Vergleichsplaneten, dann nimmt man die Erde als Vergleichsplanet, Neptun und Jupiter. Ja, das sind so abgestufte Größen, die man hat. Und man spricht dann von Exoplaneten der Marsgröße, wenn sie 0,5 bis 0,7 Erdradien haben. Von Erdgröße, wenn sie 0,7 bis 1,2 Erdradien haben, also so immer plus minus 20-30%. Ne? Dann gibt es aber auch die Supererdgröße, das ist dann 1,2 bis 1,9. Das ist in der Tendenz eben noch so groß wie die Erde, aber eher wie eine in Anführungsstrichen Supererde. Ja, was haben wir dann? Dann kommen wir langsam in den Neptun-Bereich. Der Sub-Neptun, die Sub-Neptun-Größe ist dann 1,9 bis 3,1, während Neptun-Größe 3,1 bis 5,1 Erdradien sind. Ne? Und also um 4 herum, plus minus dann wieder diese 25% etwa. Ne? So, und dann kommen wir in den Jupiter-Bereich, da haben wir dann die Jupitergröße und Super-Jupitergröße. Und die gehen dann eben grob gesagt von 5 bis 8, von 8 bis 14 und von 14 bis 22. Nun frage ich mich, wenn nun einer noch größer ist als 22 Erdradien, wie man dann diesen nennen will. Die Zahl, die ich eben genannt habe, war zu dem Zeitpunkt, wo ich die Statistik zusammengestellt habe, halt das größte, was er bis dahin beobachtet hatte. Natürlich, wenn einer dann 25 oder 30 Erdradien hat, ist es letztendlich immer noch super Jupiter, Jupitergröße. Größeres als Jupiter gibt es nicht. Man könnte höchstens dann Hyper-Jupiter-Größe sagen, aber das ist ja alles, sind ja alles nur Worte, das ist ja alles nur Schall und Rauch, Schall im Sinne Wortklang. Und das ist ja nicht wirklich. Also entscheidend ist ja nur, dass man wirklich die Kilometer angibt, die der groß ist, oder meinetwegen in Einheiten der Erde oder Jupiter. Ne? Namen muss man dafür nicht unbedingt haben. Namen muss das Kind nicht unbedingt haben. Was ich jetzt aber kurz in dieser Folge mal in diesem Podcast gerne besprechen möchte oder mal erwähnen möchte, darauf eingehen möchte, das ist etwas zur Entstehung und dann auch zur Detektion, wie man die eigentlich entdecken kann. Also zur Entstehung, da gibt es nur zwei Modelle und ja gut, die konkurrieren eigentlich miteinander, aber die wird es wohl beide geben. Zum einen können die Gasriesen, die großen Gasplaneten, auch durch direkte Kontraktion von Gas und auch natürlich Staub ist da auch mit bei, ohne irgendwelche Zwischenphasen kontrahieren. Also so wie es Sterne machen, die kontrahieren einfach aus der Gaswolke heraus. Das können auch die großen Planeten im Prinzip machen. Und dann haben die im Prinzip auch gar keinen eigenen Kern, im Prinzip, weil vielleicht doch ein kleiner, ist ja auch ein bisschen Staub dabei, der geht dann vielleicht ein bisschen mehr zum Zentrum hin und bildet dann doch einen kleinen Kern. Ich will mal das Beispiel Jupiter nennen. Also Jupiter hat zum Beispiel einen festen Kern, dessen Masse aber nur um 5% liegt von dem ganzen Planeten, also sehr wenig ist. Ne? Und dadurch, dass es eben auch so viel Gas ist, das noch nicht vollständig abgekühlt ist, hat er auch noch eine nennenswerte Eigenstrahlung. Die kann aber auch aus dem Kern kommen, wenn es sich um ein radioaktives Material handelt, das dann durch Zerfall, radioaktiven Zerfall, eben auch Energie aussendet. Ne? Also Jupiter, und das wird man vermutlich bei den anderen großen Planeten, Exoplaneten, vielleicht auch entdecken können. Das wird man der Zukunft überlassen müssen, wenn wir bessere Beobachtungen machen können. Also Jupiter ist, wenn man so will, noch eine Zwischenform zwischen diesen beiden Modellen. Das zweite hatte ich ja noch gar nicht genannt. Da wir ja auch Exoplaneten haben bis zum 22-fachen oder vielleicht jetzt längst schon mehr, ist auch davon auszugehen, dass es da auch Gasplaneten gibt, völlig ohne Kern. Ja, was ist die zweite Geschichte, die zweite Entstehungsmöglichkeit? Das ist, dass sich erst ein kleiner fester Kern bildet und durch Akkretion von Gas und Staub wächst dieser, bis es dann zu einem kleinen Gesteinsplaneten geworden ist. Das ist also dann Merkur, Venus, Mars und Erde, die hier in unserem Planetensystem sind. Und das sind bei den, was ich eben erwähnt hatte, an Größenklassen bei den Exoplaneten ist dann das, was alles unter Marsgröße, Erdgröße, Supererdgröße fällt. Das ist, sind dann wo alles solche Gesteinsplaneten. Ab Neptungröße oder Sub-Neptungröße ist vielleicht ein Übergang, den man nicht so klar einordnen kann. Ab Neptungröße sollte es sich dann im Wesentlichen um einen Gasplaneten handeln, der auf die erste Art und Weise durch direkte Kontraktion entstanden ist. Aber es gibt selbstverständlich wie immer Übergänge und Zwischengebilde. Das darf man also nie. Gut, die Wissenschaft ist halt so, dass sie sagt, wir rechnen mal oder überlegen uns mal das eine Extrem, das ist dann leichter, als wenn man irgendwelche Mischungen macht, und das andere Extrem, und natürlich gibt es auch was dazwischen, aber das ist dann immer erst der zweite oder dritte Schritt der Überlegung. So, dann fragt man sich natürlich, haben die eigentlich auch Atmosphären? Die sollten sich ja theoretisch auch bilden. Natürlich werden die auch alle Atmosphären haben. Gut, die kleinen Gesteinsplaneten vielleicht nicht. Merkur hat es ja zum Beispiel auch nicht und Mars nur eine ganz schwache. Aber es wird so sein, dass wir die natürlich nicht so einfach beobachten und detektieren kann, wie den Planeten selbst. Vielleicht gehe ich nachher nochmal drauf ein, wenn ich die Entdeckungsmethoden bespreche. Ja, aber bin ich ja auch dann schon bei den Besprechungsmethoden, sehe ich gerade, denn das macht ja, was soll ich sonst noch erzählen, ne? Ja, genau. Und wie kann man nun diese entdecken? Ja, die sind also, denken wir uns einfach mal, der Neptun, den wir ja auch hier als Vergleichsgröße haben. Der ist in unserem Sonnensystem. Die können wir mit bloßem Auge nicht sehen. Da ist uns schon klar, wie schwierig uns das fällt, einen solchen Himmelskörper überhaupt zu entdecken im eigenen System. Nun gut, wir haben empfindliche Kameras, wir können wesentlich dunklere, der Neptun ist da überhaupt kein Problem in unserem System. Aber wenn das eben ganz weit weg ist, viele Lichtjahre und hunderte von Lichtjahren, dann wird auch der Neptun zum Problem. Denn als Fläche kann man ihn sowieso nicht sehen. Und von einem Stern wird er dann überstrahlt, weil er viel zu dicht daneben ist. Und es ist also wirklich schwer, solche zu sehen. Und da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, und wir haben mittlerweile sehr nicht nur empfindliche, sondern auch sehr genaue Methoden, wo also das Rauschen insgesamt so niedrig geworden ist, dass wir, oder die Fehlerquote damit der Messungen, dass wir dann auch zu solchen Aussagen kommen. Also das erste ist die photometrische Methode. Photometrisch bedeutet, wenn durch Zufall der Exoplanet vor den Stern tritt, vor seinen Heimatstern tritt, dann nimmt er ja ein bisschen von dessen Licht weg. Also wird dieser Stern ein bisschen dunkler. Und das können wir im Sinne Bedeckungsveränderliche, wo ja ein ganzer Stern sich vor den anderen bewegt, dann auch detektieren. Nun ist es beim Bedeckungsveränderlichen oft so, dann wird das gemeinsame Licht beider Sterne, die dann nebeneinander stehen und dann plötzlich voreinander stehen, vielleicht eine ganze Größenklasse dunkler. So viel können wir natürlich nicht erwarten. Wenn der Planet neben dem Stern steht, haben wir erstmal sowieso immer noch nur die Helligkeit des Sterns. Ja, weil der Planet ja keine Eigenstrahlung hat. Wenn der Planet jetzt vor den Stern tritt, dann ist das so, als würde im günstigsten Fall vielleicht wie einen Venusdurchgang haben. Ja? Wenn die Venus vorüberzieht vor der Sonne, passiert ja ab und zu mal, dann wird die Sonne dunkler. Das hat aber noch nie jemand als solches richtig wahrgenommen. Und wenn der Merkur das tut, dann ist es noch weniger. Aber bei dem Stern weit weg kann man das dann durchaus messen. Und das sind dann aber nur in der Größenordnung einige Tausendstel Größenklassen und in ganz wenigen Fällen sind es auch ein paar Hundertstel Größenklassen. Meistens aber sind es Millimag, ja, also Tausendstel Größenklassen, Millimag. Wir kommen aber mit unserer modernen Digitalfotometrie, sei es CCD-Kameras, mittlerweile auch CMOS-Kameras, Spiegelreflex nicht ganz, aber auch damit geht's, schon in dem Bereich Millimark oder bis vielleicht auch 10, 20 Millimark. Wir kommen aber auch Millimark. Unter einem Millimark schafft man im Moment noch nicht ganz, aber das wird auch nicht lange dauern. Dann wird man auch ein Zehntel oder Hundertstel Millimark schaffen. Besonders natürlich vom Weltall aus. Da sollte es dann schon eher mal möglich sein. Und dann haben wir durchaus die Möglichkeit, etliche zu entdecken. Und da war ja der Satellit Kepler der erste, der im Weltall nach solchen Ereignissen suchen sollte. Er hatte sich dann halt ein bestimmtes Areal zwischen Deneb und Vega vorgenommen und alle Sterne, die sonnenähnlich sind, denn die nur interessierten, systematisch Tag für Tag, Woche für Woche immer wieder beobachtet und geschaut, wo da eventuell ein Stern mal dunkler wird. Und er hat ja viele entdeckt und so kann man das also machen. So, jetzt gibt es aber auch andere Methoden. Das nächste ist astrometrisch. So hat man früher oft Doppelsterne entdeckt, wo der zweite Stern, zum Beispiel weil es ein weißer Zwerg war und der nicht so hell war, auch auf diese Art und Weise entdeckte. Das ist auch mit Jupiter und der Sonne wäre das der Fall. Wenn ich einen Planeten habe und einen Stern, und wir nehmen nur mal an, dieses Zweiersystem, Zweikörpersystem, dann ist der gemeinsame Schwerpunkt der, um den sich beide bewegen. Und wenn das ganze System dann am Himmel sich fortbewegt, das nennt sich ja Eigenbewegung, dann würde der Stern um diesen Schwerpunkt herum zusätzlich noch pendeln. Ja, wenn die Umlaufzeit des Planeten zum Beispiel, des Exoplaneten zum Beispiel, 3 Monate beträgt, dann würde der Stern in einem Rhythmus von 3 Monaten um den Schwerpunkt herum pendeln. Das heißt, der Stern würde am Himmel über die Jahre hinweg keine gerade Linie beschreiben, sondern eine Sinuswelle darstellen. Und die kann man beobachten und wenn man merkt, dass die Position des Sterns am Himmel während seiner Eigenbewegung ständig periodisch schwankt, um eben einen gemeinsamen Schwerpunkt, dann wissen wir, da muss ein Exoplanet sein. So, ne, ist das schon mal toll. Also astrometrisch geht auch. Spektroskopisch geht auch. Durch die Bewegung um den gemeinsamen Schwerpunkt gibt es ja auch eine Bewegung ab und zu denn innerhalb dieser Kreisbahn oder was das sein mag, kann ja auch eine Ellipse sein, auch ein Teil, wo der Stern auf und zu oder von uns weg sich bewegt. Ne? Die astrometrische Methode war die, wo wir die seitliche Bewegung gesehen haben, aber die senkrecht dazu stehende Radialgeschwindigkeit, die kann man halt durch den Doppler-Effekt beobachten. Das heißt, durch spektroskopisch, das gibt eine Aufspaltung der Linien, beziehungsweise wenn es auch keine Aufspaltung ist, es gibt dann eine periodische Schwankung. Aber da muss man auch natürlich sehr, sehr genau beobachten. Aber das können wir ja mittlerweile, das können auch Amateure. Dann gibt es noch den Mikrolinseneffekt. Das gibt ja den Gravitationslinseneffekt, dass also ein Gravitationsfeld wie eine Linse das Licht auch bündeln kann. Und da gibt es eben auch so einen Effekt, der sich Mikrolinseneffekt oder ja, also Gravitationsmikrolinse, Mikrogravitationslinseneffekt, wenn man es ganz ausführlich sagen wollte, macht. Das möchte ich jetzt darauf nicht näher eingehen, das ist ein bisschen komplexer. Ich habe es in meinem Buch beschrieben und also wie all diese Dinge habe ich natürlich alles in meinem Buch Astronomie in Theorie und Praxis ausführlicher beschrieben, aber hier jetzt im Podcast will ich da nur kurz drauf eingehen und natürlich, klar, ein bisschen Werbung für mein Buch soll es ja auch sein, ne? Und es lohnt sich ja auch, das Werk sich anzuschaffen. Ja, dann gibt es noch Bahnstörungen. Also wenn ich zum Beispiel in einem Sternsystem bereits Exoplaneten kenne und ich kann die beobachten, direkt, indirekt, wie auch immer, und die Bahnen sind aber nicht völlig konstant, also der hat nicht immer exakt, was weiß ich jetzt, 375 Stunden, 357 Stunden Umlaufzeit, sondern das sind auch mal 459 und mal 135 oder solche Sachen. Und die schwankt, dann sind das Störungen in der Bahn. Und solche Störungen kommen natürlich zustande durch andere Planeten, die in der Nähe sind, ne, die man noch nicht entdeckt hat. So wurde ja zum Beispiel Neptun auch entdeckt. Also Bahnstörungen. Dann haben wir den Lichtzeiteffekt. Nehmen wir mal an, ich habe einen Pulsar, der immer konstant piept. Oder einen Bedeckungsveränderlichen, der immer konstant sich gegenseitig bedecken, also die sich gegenseitig bedecken und dadurch immer zum selben Zeitpunkt ein Minimum hat. Nun beobachte ich aber diesen Minimumzeitpunkt und stelle fest, Mensch, der ist ja gar nicht immer zum selben Zeitpunkt. Der ist ja mal etwas früher und etwas später. Dann ist das genau die, weil er da noch ein weiterer, dritter Körper ist und der Doppelstern meinetwegen, den wir hier, oder Bedeckungsveränderlichen, den wir beobachten, eben um einen gemeinsamen Schwerpunkt herum mit dem dritten, mit der dritten Komponente kreist. Das verursacht dann spektroskopisch was, das astrometrisch was, aber wenn das alles so wenig ist, dass ich das nicht beobachten kann, dann kann es aber sein, dass ich die Zeit, die das Licht braucht zu uns, verändert. Und dann, wenn das mal mehr und mal weniger ist, dann ist diese Differenz ein Lichtzeiteffekt. Das heißt, ich muss eigentlich nur diese Zeit, die ich da messe, das sind also vielleicht ein paar Minuten oder Stunden, die muss ich eigentlich nur mit der Lichtgeschwindigkeit mal nehmen, dann habe ich die Distanz, also im Grunde genommen den Bahnradius oder sowas ähnliches wie den Bahnradius. Also das ist etwas, was man bei Bedeckungsähnlichen ganz oft macht. Meistens entdeckt man dabei keine Planeten, sondern weitere Sterne, aber eher natürlich kleinere, da können auch mal Exoplaneten bei sein. So, und dann gibt es natürlich noch, das ist ja trivial, ne? Die direkte Beobachtung, dass ich durch Trickserei den Stern so weit abdunkeln kann und wegfiltern und abdecken und sonst was kann, dass ich wirklich an der Seite den Planeten direkt sehe. Ne? Das gelingt also auch ab und zu. Und das wird sicherlich später im Weltall, von Weltall aus beobachtet, mit größeren Teleskopen, dann häufiger werden. So, es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, solche Himmelskörper zu entdecken. Und das ja nun schon mittlerweile seit über 30 Jahren. Also, aber die Anzahl war am Anfang in den ersten 10, 15 Jahren eigentlich ganz bescheiden. Und jetzt geht's da immer mit so einem Satelliten oder mit einer speziell erbauten Anlage wird das dann immer mehr. So, jetzt würde ich eigentlich nur noch mal zum Abschluss einen kleinen Sprung zurück zur Atmosphäre machen. Wie kann man die entdecken oder beobachten? Ja, das ist ja auch immer noch so ein Punkt, wo man sich fragt, geht das und wie geht das? Also direkt geht das natürlich nicht, ja. Dazu müsste ich ja genauso, wie ich auch den Planeten selber direkt entdecke, auch direkt beobachten. Das können wir alles nicht. Aber es gibt genügend Beispiele, das, was ich auch vorher schon gesagt habe, das ist ja immer nur eine kleine Anzahl, ja. Also wenn ich von den 100% Exoplanetensystemen, die es gibt, kann ich vielleicht mit jeder dieser Methode nur vielleicht 3% entdecken, weil für die anderen trifft das nicht zu. Astrometrisch, da müssen sie sich bedecken, fotometrisch, da müssen sie sich bedecken, astrometrisch muss groß genug sein, spektroskopisch und so weiter. Das geht ja nicht alles jedes Mal, aber wenn es jedes Mal 3% sind, ich habe vorhin 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Direktbeobachtungen aufgezählt, dann komme ich schon auf 20%, dann würde ich schon 20% aller Existierenden entdecken können. Ne? Also Kleinvieh macht auch Mist, das addiert sich dann. Und ich will ja, um etwas zu lernen, muss ich ja gar nicht alle zu wissen. Ne? Das genügt ja, wenn ich ein paar Dutzend finde, wo ich etwas lernen kann. Da muss ich nicht unbedingt Tausende oder Hunderttausende haben. So, und jetzt geht es also um die Atmosphäre. Wenn der, das ist, gilt hauptsächlich für die photometrisch Entdeckten, das heißt, wo der Planet vor den Stern zieht, ihn damit verdunkelt. Damit habe ich aber auch die Situation, dass das Licht des Sterns durch die Atmosphäre, also einmal da, wo der Planet selbst ist, gar nicht durchkommt, aber bei der Atmosphäre kommt es ja noch durch. Wird vielleicht ein bisschen abgelenkt und so, aber es kommt durch. Und damit kann ich also den Stern spektroskopisch beobachten. Meinen wir die ganze Periode durch. Und in der meisten Zeit, wo der Planet irgendwo ist, aber nur nicht vor ihm, habe ich ein bestimmtes konstantes Spektrum. Denn die Atmosphäre, dass da der Stern seitlich zur die Atmosphäre bestrahlt und dann kommt von dort was zurück, wie bei so einem BE-Stern mit seiner Hülle, wo dann die Hülle strahlt und Emissionslinie, das gibt es hier nicht. Das wird es nicht geben. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Sondern wenn das, also da habe ich ein Spektrum. Das kann ich sehr genau analysieren, das kann ich sehr genau katalogisieren, beschreiben, fertig. So. Und plötzlich, genau dann, wenn der Stern dunkler wird, dann fängt an, das Spektrum sich zu verändern. Geringfügig. Wie auch immer. Das kann alles Mögliche jetzt sein. Das spielt keine Rolle. Das, sagen wir mal, im Wesentlichen, es kommen bestimmte Spektrallinien dazu. Vielleicht relativ schwach. Weil zum Beispiel in der Atmosphäre, also was haben wir viel in den Sternen, also so Wasserdampf und Kohlenmonoxid und Kohlendioxid und Methan, das will ich ja alles noch zu den Sternen zählen. Aber wenn ich zum Beispiel Aluminiumdioxid habe, ja, Al2O3 oder Quarz, Siliziumoxid oder so, oder Rutil, Titanoxid, Dioxid, dann muss ich eigentlich schon davon ausgehen, dass die wahrscheinlich in der Sternatmosphäre nicht vorhanden sind oder zumindest nicht dann in der Stärke vorhanden sind, wie die Spektrallinie einem vielleicht glauben machen möchte, Methan eigentlich auch, würde ich auch in der Sternatmosphäre jetzt nicht so wesentlich vermuten, gibt es natürlich auch, aber würde ich da jetzt nicht so stark vermuten. Und wenn sich jetzt diese Linien plötzlich hervortun, entweder stärker werden, weil es sie auch ein bisschen im Stern gab schon, oder überhaupt neu entstehen oder eben bei anderen Wellenlängen entstehen als beim Stern. Das ist ja auch eine Frage der Temperatur. Die Sternatmosphäre hat ja eine andere Temperatur als die kalte Planetenatmosphäre, werden also auch an anderen Stellen diese Linien sein. Dann kann ich sagen, jawohl, da muss eine Atmosphäre sein, denn der Planet selber würde ja das Licht vollständig verschlucken und was dicht dran vorbeigeht, würde nicht verändert werden, es sei denn, da ist eine Atmosphäre. Ne? Und so können wir also bei den, insbesondere bei den photometrischen Exoplaneten oder photometrisch entdeckten, also die vor den Sternen ziehen, vor ihren Heimatstern ziehen, kann ich dann also diese Atmosphäre ganz gut bestimmen. Ganz gut ist relativ. Im Moment ist das alles noch im Werden, aber Simulations und sowas gibt es alles schon. Das ist auch immer ganz gut, weil man dann schon mal ungefähr einen Anhaltspunkt hat, in welcher Richtung man was forschen soll, beziehungsweise wo man zukünftige Geräte für die Erde oder fürs Weltall drauf spezialisieren soll, wo man die größte Erwartung haben darf, Signaturen zu entdecken. So, jetzt habe ich aber mal ziemlich lange, nämlich eine ganze halbe Stunde gequatscht, aber Exoplaneten sind ja auch ein interessantes Thema und ich hoffe, dass ich nicht zu langweilig war, ich hoffe auch, dass ich nicht zu schnell gesprochen habe, aber wenn ich langsamer spreche und rumleier, dann finden die Leute das auch, ist das eine Schlafmütze, ne? Also, ich wünsche alles Gute und machen Sie sich aber keine Hoffnung, das wird nichts mehr in Ihrem Leben mit den Exoplaneten, also da werden Sie nicht Urlaub machen können, suchen Sie sich weiterhin Ziele auf der Erde. vielleicht auch nochmal eine Erdumkreisung. Das gibt dann auch nochmal eine Mondlandung. Das ist ja alles noch in der, aber Exoplaneten vergessen Sie mal. Also bis dahin sage ich Exo. Tschüss, euer Erik Wischniewski.